Ich freue mich sehr, heute Abend in unserem Podcast Frauen gestalten die Zukunft, Professorin Anne Schlüter begrüßen zu dürfen. Dies ist der Podcast des Deutschen Akademikerinnenbundes gemeinsam mit dem Center for the History of Women Philosophers and Scientists. Einen schönen guten Abend, liebe Anne Schlüter.
Einen wunderschönen guten Abend allen.
Wir freuen uns sehr, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Ich stelle Ihnen als erstes Professorin Schlüter in aller gebotenen Kürze vor und wir gehen dann in die Beleuchtung einzelner Wirkungsgeschichten. Anne Schlüter promovierte 1986 über die Ausbildungsgeschichte von Mädchen zu Beginn des 20. Jahrhunderts und habilitierte 1996 zum Thema soziale Ungleichheit vor dem Hintergrund sozialer Herkunft. Bis 2017 war sie Professorin für Erwachsenenbildung an der Universität Duisburg-Essen. Sie ist eine wichtige Persönlichkeit im Netzwerk der Frauen- und Geschlechterforschung Nordrhein-Westfalen. Diese Institution, die nicht immer Institution war, der es aber gelungen ist, eine zu werden, gehört sicherlich zu den einflussreichsten und wirkungsstärksten in der Bundesrepublik Deutschland. Bis zu deren formellen Gründung arbeitete Anne Schlüter für die Anerkennung von Frauen im Wissenschaftsbetrieb und ihre Vernetzung. Sie ist auch Herausgeberin der Zeitschrift Gender für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft, die online, deutsch und englisch publiziert wird. Von 2010 bis 2017 war sie die Sprecherin des Netzwerks der Frauen- und Geschlechterforschung NRW sowie die Leiterin der dazugehörigen Koordinations- und Forschungsstelle und die ist groß und umfasst etliche Mitarbeiter. Im Grunde könnte man damit schon beginnen. Ich will aber auf jeden Fall noch erwähnen, dass Anne Schlüter seit vielen Jahren für den Deutschen Akademikerinnenbund tätig ist und dort den Förderausschuss koordiniert unter dem Motto Vielfalt, Vorbild, Vernetzung. Herzlichen Dank, Anne Schlüter, für all diese Tätigkeiten. So, nun kommen wir gleich zu dieser Frage, wie hat man sich denn damals, es scheint ja heute ist es vielleicht auf breiterer Ebene schon angekommen, aber wie hat sich denn damals die Frauenbildung und Weiterbildung dargestellt und wie kam sie auf die Idee, sich auf diesem Gebiet zu spezialisieren?
Das ist sicher eine längere Geschichte. Ich versuche das mal so zu fassen, dass das nicht zu lang wird. Aber eigentlich, ich habe ja eine Netzwerkprofessur gehabt, die mit dem Titel nicht nur Erwachsenenbildung dann verhaftet war, sondern eben auch mit der Frauenbildung. Und das ist eigentlich so das Ziel gewesen, was ich immer gehabt habe. Ich habe mich eigentlich schon seit der Schulzeit für Erwachsenenbildung interessiert, weil ich immer gedacht habe, in der Schule erfahre ich viele Dinge gar nicht, die ich eigentlich wissen möchte. Und von daher habe ich natürlich viel gelesen und habe dann schon zu meiner Schulzeit Einrichtungen der Erwachsenenbildung besucht. Also man muss dazu sagen, da wo ich aufgewachsen bin, das war eher ländlich strukturiert und ich bin dann immer sozusagen dann nach Münster gefahren. Ich bin sowieso dann im Norden aufgewachsen von Deutschland. Und Münster war dann der Ort, wo ich hinfahren konnte, um Erwachsenenbildungseinrichtungen zu besuchen für Themen, die mich auch interessierten. Und das war eigentlich immer auch verbunden natürlich mit der Beobachtung generell, wie bin ich in der Großfamilie aufgewachsen und wie ist die Frauenfrage. Die Erwartung war damals natürlich, dass man zwar eine gute Schulbildung bekommt, aber eigentlich dann eben heiratet, Ehefrau, Hausfrau, Mutter wird und damit sozusagen ein erfülltes Leben hat. Und das hat mich eigentlich, sage ich mal, weniger interessiert und von daher habe ich natürlich danach gesucht, was kann aus mir werden. Und dann war das Thema lebenslanges Lernen natürlich ganz klar und Frauenfrage war damit auch gegeben.
Aber
Ich
es
bin
gab auch.
dann,
Entschuldigung.
ja, ich bin dann, ich mache das jetzt mal in größeren Schritten, sonst wird es ein bisschen lang auch. Ich bin zum Studium nach Köln gegangen und da war gerade eingerichtet der neue Studiengang Diplompädagogik. Und da konnte ich eben auch Erwachsenenbildung studieren. Also das war natürlich ganz toll, weil das ganz neu war. Vorher war natürlich Schule, Lehrerin werden, war für mich nicht so interessant. Ich wollte in die Erwachsenenbildung und habe in der politischen Bildung auch teilweise schon im Studium dann gearbeitet, weil ich das wichtig fand und auch Erfahrung haben wollte. Und ich habe im Studium Fachschaftsarbeit gemacht in der Politikwissenschaft. In Erwachsenenbildung war ja nicht ein einzelnes Fach, sondern das bestand aus Erziehungswissenschaft, aus Soziologie, Politikwissenschaft und teilweise politische Bildung, Geschichte. Und dann habe ich natürlich immer noch mal in andere Fächer reingeguckt. Aber im Grunde war das so, dass ich mit dem Studium eigentlich auch meine Schwerpunkte dann setzen konnte und vertiefen konnte. Und innerhalb der Politikwissenschaft habe ich dann auch als ja, Vertreterin der Studierenden mich wählen lassen, zum Beispiel in eine Berufungskommission, um zu erfahren, wie eigentlich diese Hochschule tickt, vor allen Dingen dann, wenn sie Stellenbesetzung vornimmt. Wer wird eigentlich Professorin, wer wird Professor? Und da ist natürlich ganz zentral so eine Berufungskommission. Und das war für mich schon sehr, sehr aufschlussreich, sage ich mal, weil einerseits war klar, in so einer Berufungskommission, wie die sich zusammensetzt, ist schon interessant. Wer sitzt da eigentlich überhaupt drin? Und wie sind die Bewerbungen dann, die vorliegen, bewertet worden von dieser Kommission? Und da war zu der Zeit natürlich kaum eine Frau unter den Bewerberinnen, aber wenn es darum ging, zu sortieren, wer hat überhaupt eine Chance, eingeladen zu werden zu einem Vortrag, dann waren die Frauen schnell draußen mit den Bemerkungen wie, die sieht aus wie eine graue Maus, die nehmen wir nicht. Nicht? Damit war das erledigt. Oder dann später auch in anderen Situationen, wo dann Frauen, die dann zum Gastvortrag eingeladen waren, danach bewertet wurden, ob sie gerade nun schwanger sind oder sobald Mutter werden, nach dem Motto, die brauchen wir gar nicht einladen, die hat sowieso keine Zeit für die Wissenschaft. Also das war schon in allen Facetten so, dass ich mal gedacht habe, das muss anders werden. Und nach dem Studium habe ich dann, ich habe dann nach dem Studium, ich hatte, sage ich mal, eigentlich verschiedene Angebote, wo ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin anfangen konnte. Ich habe dann nicht direkt in der Erwachsenenbildung gearbeitet, sondern in der Forschung und zwar über berufliche Ausbildungsprozesse im 19. und 20. Jahrhundert. Und da bin ich natürlich, was meine Dissertation betrifft, dann auf das Thema gekommen, dass ich gedacht habe, wenn ich mich mit einer Fragestellung länger unterhalten und beschäftigen will, dann muss das etwas sein, was mich interessiert. Und das war dann halt die Frauenfrage. Deswegen bin ich dann eben auf die Ausbildungsfrage von Mädchen gekommen, das zu untersuchen. Aber auch während dieser Zeit war es dann schon sehr schnell für mich klar, dass ich Kontakte brauche für einen Austausch, für eine Auseinandersetzung. Und die fand ich nicht unbedingt sofort in der, auf der Stelle, die ich da angetreten hatte in einem Projekt. Und von daher war klar, ich habe dann Kontakte gesucht. Und das Tolle war eigentlich zu der Zeit, Anfang der 80er Jahre, dass es so etwas wie eine Aufruhr gab bei vielen Frauen. Und Sigrid Metzgöckl hat damals dann eingeladen nach Dortmund und hat viele Frauen damit, sage ich mal, ja, erreicht auch, sodass wir sehr schnell eigentlich im Austausch uns einig waren, dass wir politisch arbeiten wollen, um die Situation von Frauen in der Wissenschaft zu verbessern. Wir haben dann als Arbeitskreis uns definiert und dafür dann eben Manifeste geschrieben. Wir haben als Arbeitskreis diskutiert, was müssen wir denn ändern für die Frauen, damit die Bedingungen besser werden für Frauen, um in der Wissenschaft überhaupt Karriere machen zu können. Denn damals war die Situation so, es gab so wenig Frauen, dass man sagen konnte, also zwischen 2 bis 5% gab es, je nachdem, welche Stufe, Qualifikationsstufe man anguckte. Und in der oberen Etage gab es nicht mehr als 2%. Wir haben immer über die 5%-Hürde gesprochen damals, die doch eigentlich mal überwunden werden müsste. Na, auf jeden Fall haben wir mit diesen Manifesten, wo dann eben die Forderungen drin standen, also Frauen sollten qualifizierte Stellen in der Wissenschaft bekommen. Wir wollen sowieso Professorinnen haben, die dann Frauenforschung machen. Und wir wollen Frauenbeauftragte, die uns helfen, an den Hochschulen dann eben auch diese Forderungen umzusetzen. Und natürlich ging es auch um die Mütterfrage, dass es thematisiert wurde, dass Mütter eben auch, wenn sie dann schwanger sind und Kinder bekommen, eben ihren Vertrag verlängert bekommen, zum Beispiel, damit sie auch in der Wissenschaft bleiben können. Also es gab eine ganze Reihe und wir haben damit Pressepolitik gemacht, also Pressekonferenzen und wir haben natürlich die Minister besucht und haben gesagt, hier, also wir sind eine Gruppe von Frauen, wir möchten und wollen, dass die Situation für Frauen verbessert wird. Und nicht zu vergessen, in den Forderungen stand eben eine Quotierung. 50% der qualifizierten Stellen für Frauen. Das war die Forderung und das war damals also unendlich provokativ, weil die ganzen Diskussionen auch, die wir dann so geführt haben, auch wo es darum ging, auch Männer davon zu überzeugen, dass das genau umgesetzt werden muss. Da kann ich vielleicht noch mal eine kleine Stillblüte erzählen. Da gab es dann auch Männer, die dann auf so einer Konferenz sagten, also Frauen gehören an den Kochtopf. Und ganz spontan sagte dann eine der Kolleginnen, und Männer gehören in den Kochtopf. Und da war natürlich, das war so etwas spannungsgeladen, aber im Grunde war das auch so eine Erleichterung. Alles lachte und fühlte dann irgendwie, ja, das war auf den Punkt gekommen. Also so haben wir dann irgendwie auch manchmal ganz lustige Situationen dabei gehabt. Aber wir haben das ernsthaft weiterverfolgt und haben dafür, denke ich, vieles gemacht. Und ich weiß, dass ich dann, und da begann das auch schon mit dem DAB eigentlich für mich. Ich habe dann ganz viel dieser Forderungen, dieser Manifeste, die wir da formuliert hatten, eben auch als Vortragssituation genutzt und habe dann mit vielen, ja, sage ich mal, Gremien gesprochen und habe beim DAB darüber gesprochen, dass die Frauen Forderungen haben und dass es unterstützenswert ist, das doch weiterzuführen. Ich habe bei den Jusos Vorträge gehalten, bei den in der GEW und natürlich bei der Frauenorganisation der ASF und so rundum eigentlich ganz viel Vorträge gehalten, damit die Unterstützung immer breiter wird. Das war eigentlich so meine Idee eigentlich auch dabei, dass ich gedacht habe, es muss viel mehr Unterstützung dazu geben, dass wir nicht so als einzelnes Grüppchen irgendwelche verspringenden Forderungen haben, sondern dass das im Interesse der Frauen nur sein kann. Also Einrichtungen von Frauenforschungsprofessuren, überhaupt, dass Frauen an die Uni kommen und so. Also ich denke, das war schon so, dass man damit irgendwie, ja, wenn man das so im Nachhinein betrachtet, das war so, sozusagen dieses Stichwort, ich habe darum eigentlich gekämpft, dass Frauen auch sichtbar werden und anerkannt werden, in ihren Wünschen überhaupt Wissenschaft machen zu wollen. Das war so meine Idee, weil ich wollte Wissenschaft machen und wollte Wissenschaftlerin sein und werden. Und in dieser Phase früher war das häufig so, dass alle gedacht haben, na, also Frauen und Wissenschaft. Naja, aber ich denke, wir haben langen Atem gehabt und diese Forderung immer weitergeführt. Und das hat eben auch dazu geführt, dass aus solch einem Arbeitskreis in Nordrhein-Westfalen dann ganz offiziell eben mit Unterstützung des Ministeriums und vor allen Dingen Anke Brunn war da ganz zentral und wichtig, weil die fand das auch wichtig, dass sich da was ändert. Und die hat dann eben doch auch unseren Arbeitskreis so weit unterstützt, dass es irgendwann eine Entscheidung gab. Und das war ja dann auch auf der politischen Ebene weiter zu verfolgen. Also es gab ja dann auf der politischen Ebene auch, dass es immer die Anforderung gab oder die Forderung, dass es Vereinbarungen gab auf politischer Ebene, dass es weitergeht, also Koalitionsvereinbarungen und so weiter. Und ich glaube schon, dass das auch in anderen Ländern war das ja dann häufig auch so, dass es solche Arbeitskreise irgendwann gab. Dass es einfach wichtig war, dass es ganz breit dann als Forderung da war und wichtig als auch anerkannt wurde, dass es wichtig ist, dass Frauen Wissenschaft machen können. Also in dem Sinne, ja. Vielleicht musst du.
Ja. Also das ist wunderbar. Das ist für mich auch, muss ich sagen, historisch so interessant, denn dieses Netzwerk Geschlechter, Frauen- und Geschlechterforschung, das sich ja wirklich politisch institutionalisiert hat, das zahlreiche Stellen hat dort,
Ja.
nicht das richtig publizieren kann mit Lektoren, mit englischen
Ja,
Übersetzungen.
genau.
Das
Ja, das ist gut, dass du das Stichwort nochmal sagst. Also im Grunde war es ja so, dass wir gesagt haben, wir haben hier jahrelang ehrenamtliche Arbeit gemacht, politische Arbeit an der Hochschule. Und dabei war aber immer die Frage, wir können das nicht ewig machen, wir wollen Stellen. Und deswegen war es ganz klar, wir brauchen eine Stelle, um diese Arbeit der Vernetzung und des Ausfüllens dieser weiteren politischen Arbeit auszufüllen. Also deswegen sollte es dann eine Stelle geben. Und daraus wurde dann zunächst mal, sage ich mal, noch nicht mal eine ganze Stelle, aber eine Stelle als Koordinatorin, die besetzt wurde. Und damals war Ulla Müller diejenige, die das dann bei sich dann angesiedelt hat in Bielefeld. Von Ulla Müller ist es dann an Ruth Becker gegangen nach Dortmund. Und Ruth Becker hat dann an der Hochschule ja auch entsprechend für das eine oder andere an Unterstützung gesorgt. Und dann ging es ja dann irgendwann weiter, dass wir das dann auch wirklich als Koordinationsstelle weiter ausbauen konnten. Und dafür war es zum Beispiel wichtig, also dass es eben eine Koordinatorin gab. Also das war dann auch Beate Kortendiek, die dann eingestellt war dafür. Die hat praktisch die erste Zeit immer nur jedes Jahr einen neuen Vertrag für ein Jahr bekommen. Das muss man sich mal vorstellen. Und das über 10 Jahre oder fast 10 Jahre, als die Koordinationsstelle dann sozusagen mit ihr als Person bei mir ankam in Essen, weil es musste ja irgendwie weitergehen und Dortmund war nicht bereit, nachdem Ruth Becker ausgeschieden ist, diese Koordination des Netzwerkes weiterzuführen. Und da war natürlich die Sorge, wohin kann sie gehen, diese Koordinatorin? Und als die dann sozusagen, als es entschieden war, wobei man sagen muss, das war natürlich auch nicht eine einfache Entscheidung, sondern mit vielen Vorgesprächen verbunden. Und in dieser Form muss man sagen, also die Vorbereitung war auch so, dass es ja auch darum ging, nicht nur um Stellen, sondern generell um die Finanzierung auch solch einer Koordinationsstelle, wenn die auch auf Dauer besetzt werden soll. Und dafür war es zum Beispiel wichtig, dass die Landesrektorenkonferenz geschaltet wurde. Und das war auch so, dass ich mit Ruth Becker dann zur Landesrektorenkonferenz eingeladen wurde, wo wir dann vertreten haben, was wir denn eigentlich wollen mit dieser Koordinationsstelle. Und da war es ganz wichtig, dass der Rektor meiner Universität doch ein offenes Ohr hatte und dann entsprechend das auch unterstützt hat, dass auch auf der Landesrektorenkonferenz eine Entscheidung gefallen ist, dass diese Koordinationsstelle in Nordrhein-Westfalen über alle Universitäten als Träger finanziert wurde. Das heißt also, anteilmäßig mussten alle Universitäten ja sagen, dass sie sich beteiligen an dieser Koordinationsstelle. Und ich denke, das war schon mal grundlegend, dass es auch finanziell irgendwie stimmig wurde. Weil es musste einfach so sein, dass eine Finanzierung gesichert wurde. Das konnte ja nicht davon abhängig sein, dass es mal ein Jahr was gab und mal das nächste nicht oder so. Also das waren schon längere Gespräche und da war ich auch schon sehr dankbar, dass unser oder mein Rektor, sage ich mal, da ein offenes Ohr hatte und das mit unterstützt hat. Denn sonst wäre es wohl auch nicht so einfach gewesen. Also wir hatten, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen so eine Konstellation, dass wir über Anke Brunn und auch so über andere doch immer noch mal wieder so viel Unterstützung bekommen haben, dass es weiterging. Und das war, sage ich mal, politisch eine ganz wichtige Phase, wo einfach manches stimmte, weil sozusagen das, was wir von, sage ich mal, von unten angestoßen hatten mit viel Pressekonferenzen und Aktivitäten, Das fand eben Gehör im Ministerium und dann eben bezogen auf dann die Ebene denn der Universitäten über die Landesrektorenkonferenz ging das dann weiter. Ne? Also in dem Sinne, es war schon viel zu tun, dass das so auf jeder Ebene irgendwie eingestielt werden konnte, damit es weiterging. Und dann war aber auch klar, dass das dann lief, also weil das war eine wichtige Entscheidung.
Ja, es ist wirklich beeindruckend für mich, die ich weiß, wie schwierig es ist, mit solchen Forschungsbereichen, die wirklich zu institutionalisieren. Und ja, es ist wirklich eine Lehrstunde. Jetzt haben Sie schon von Ihrer Professur gesprochen. Ich nehme an, Sie waren Professorin, als das Netzwerk oder die Koordinationsstelle zu Ihnen kam.
Ja.
Also das heißt, es gibt ja vielleicht auch inhaltlich einen Unterschied von dem, wofür Sie Professorin geworden waren, zu dieser Koordinationsstelle. Helfen Sie uns da nochmal, das irgendwie zu verstehen, wie diese sozusagen Lebensstränge zueinander passen.
Ja. Also ich bin natürlich in der Zeit auch, wo das weiterging, auch mit dem Netzwerk, natürlich in der Situation gewesen, dass ich mich um meine eigene Professur kümmern musste. Das war klar und habe natürlich eine ganze Reihe Vertretungen gemacht. Und dann bin ich nach Duisburg berufen worden. Da fing das gerade an, dass es dann auch solche Ideen gab, dass man Duisburg mit Essen zusammenlegen wollte und so. Und dann bin ich berufen worden für Weiterbildung, Erwachsenenbildung. Und dadurch, dass das mit dem Netzwerk dann für mich relevant war, ging es natürlich auch darum, wie klinke ich mich in das Netzwerk ein. Und da ging es dann eben darum, dass man auch wieder Gespräche führen musste, dass ich die Denomination erweitern konnte oder vertiefen konnte auf Frauenbildung. Und das wurde dann auch eben in Gespräch mit dem Ministerium, mit dem Rektorat und so weiter dann verhandelt und dann war das okay. Aber als ich dann nachher in Duisburg damit dann auftrat, auch bei meiner Antrittsvorlesung, musste ich dann nachher nochmal begründen, warum ich jetzt unbedingt Frauenbildung machen will. Und musste ich nochmal eine Begründung schreiben dafür. Aber gut, ich meine, das ging dann auch. Und ich habe natürlich auch das Thema Frauenbildung in verschiedener Weise in meinen Angeboten für Seminare und Vorlesungen aufgenommen. Natürlich nicht immer generell, sondern eher eingebunden in die Themen, die ich dann als Seminare oder auch als Vorlesung angeboten habe. Und da war das klar, dass das für mich weitergeht mit den sogenannten Frauenfragen vielfältiger Natur dann auch.
Würden
Und
Sie
ist da,
denn, Entschuldigung,
ja?
ja, Entschuldigung, würden Sie denn sagen, dass sich diese Fragen von damals zu denen, wie sie heute zu stellen sind, unterscheiden? Also ich denke doch, ja, ich nehme
Ja,
mal an,
klar.
wie, aber ich möchte Sie natürlich fragen, wie würden Sie das charakterisieren, diese Herausforderungen von damals? War es die Zeit der Anfänge? Ist heute etwas reüssiert? Wo liegt denn, wenn Sie das heute betrachten würden und aus dieser Perspektive, der Unterschied, was können wir heute tun vielleicht auch?
Also, da gibt es natürlich eine starke Entwicklung. Und ich denke schon, dass aufgrund dessen, dass wir dann auch mehr Professuren für Frauen- und Genderforschung erreicht haben in verschiedenen Fachgebieten, gibt es natürlich vielfältige Fragen, die wir vorher gar nicht bearbeiten konnten, weil es dafür eben keine Zuständigkeiten gab. Also je mehr Professuren auch in den Fachgebieten mit der Denomination Frauen, Gender und wie das dann auch später Inklusion und so weiter dann mit oder Intersektionalität all mit diesen Stichworten weiterhin auch ausgeweitet wurde, es war absolut wichtig. Und in dem Sinne kann man sagen, es gibt vieles an Literatur, an Projekten, an Forschung auch, die wir zu den Anfangszeiten natürlich gar nicht hatten, weil es dafür keine Zuständigkeiten gab. Und das ist ein totaler Fortschritt einfach, dass man heute das selbstverständlich sieht, dass Frauen- und Geschlechterforschung gemacht wird, auch natürlich mit den neuen Ansätzen, die diskutiert werden. Da ging, ist es ja immer weitergegangen, es ist immer weiter ausdifferenziert worden, es ist immer mehr geworden. Und ich denke, dass die Frauen- und Genderforschung mittlerweile so etabliert ist, dass sie, das muss man vielleicht auch dazu sagen, vom Wissenschaftsrat mittlerweile evaluiert worden ist und dann aufgrund der Diskussionen, die dann stattgefunden haben auf verschiedenen politischen Ebenen, dass es mittlerweile eben auch mit dem Netzwerk natürlich diskutiert. Und das Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung hat dann eben auch selber nochmal die Aussagen des Wissenschaftsrates diskutiert und Weiterentwicklungsempfehlungen formuliert. Also in dem Sinne kann man sagen, ist das, was da entstanden ist, wirklich breit mittlerweile akzeptiert, obwohl man auch natürlich immer wieder sagen kann, da fehlt das noch und das noch, aber das ist ja normal. Aber es gibt eben mittlerweile politische Entscheidungen, wo klar ist, dass es auch aufgrund der Koalitionsvereinbarung für 22 bis 27, das war da ja auch schon entschieden, dass das mit der Geschlechterforschung weitergehen muss, dass es mittlerweile eben Eckpunkte gibt zur Weiterentwicklung der Geschlechterforschung für NRW. Nicht? Und das ist einfach politisch einfach ein tolles Ergebnis von dem, was man da jahrelang gemacht hat. Und dass das in dieser Form akzeptiert ist. Ich denke, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und da waren viele beteiligt und es ist einfach ein enormer Gewinn, denke ich, dass das so weit gebracht worden ist.
Ja, also ich sehe den klaren Zusammenhang hier wirklich auch zwischen dieser NRW-Arbeit und dem, was ich meine. Ich denke, es ist ein bisschen selbstverständlich, dass Nordrhein-Westfalen hier sehr stark etabliert ist. Und an den Universitäten merken wir ja in der Tat genauso, wie du das eben gesagt hast, dass wir heute ein Forschungsmaterial haben. Ich mache so Wirtschaftsphilosophie für Frauen, nicht? Und sage, das gab es doch gar nicht, bevor nicht Frauen auch
Nein.
Professorinnen waren, weil es diese kritischen Blicke auf diese Zusammenhänge gar nicht gab. Aber jetzt haben wir auch gar nicht mehr sozusagen so viel Zeit. Ich will aber auch nicht hetzen, möchte aber dann doch auch noch mal vielleicht auch schon in einer so etwas wie einer abschließenden Zusammenfassung noch mal über deinen Blick auf den Deutschen Akademikerinnenbund, deine Tätigkeit im Akademikerinnenbund für den Förderausschuss und damit auch die Beurteilung der Arbeiten vielleicht im Laufe der Zeit, aber auch vielleicht etwas zu deinen Wünschen, was wir als Akademikerinnenbund zur 100-Jahr-Feier realisieren können.
Ja.
Nochmal hören. Ja, das wäre schön.
Also, was mich natürlich immer interessiert hat, ist das Thema Frauenbewegung, ob alte oder neue, auf jeden Fall oder auch international, was sich immer da auch zeigt. Und mich hat dann natürlich immer erfreut, wenn ich im Ausschuss dann Dissertationen gesehen habe, die sich mit dem Thema Frauenbewegung auch beschäftigen. Und ich finde es auch absolut wichtig, dass der DAB sich auch mit seiner eigenen Geschichte nochmal beschäftigt und in dem Sinne eben auch nochmal, vielleicht auch nochmal einen Entwurf macht, wie es weitergeht. Und ich glaube, dass jetzt demnächst, wenn es die 100-Jahr-Feier gibt, dann nochmal so ein Zeitpunkt gekommen ist, wo man da nochmal überlegt, wie sieht das denn aus heute mit der Frauenbewegung? Und wie kann man hier auch noch mal vielleicht das eine oder andere anstoßen? Und natürlich, wenn ich mir heute die vielen Netzwerke anschaue, dann ist der DRB gut verdrahtet, gut im Netzwerk drin. Und das ist ein wichtiges Fund auch weiterhin, mit dem man was machen kann, wenn es darum geht, gerade auch Frauen in Führungspositionen weiterzubringen, denn wir wissen alle, wo es hakt. Immer da, wo es um Entscheidungspositionen oder Machtpositionen geht, da müssen Frauen sehr kämpfen. Und ich glaube schon, dass man das eine oder andere in dieser Form nochmal überlegen und diskutieren kann und mit dem DRB dann vielleicht auch da nochmal ein paar Forderungen aufstellen kann.
Ganz herzlichen Dank, liebe Anne Schlüter, für dieses schöne Interview und aufschlussreiche Interview.
Ja, danke.